Ja, wir hatten ja eine lange Pause. Weiß nicht, geht das was? Oder? Nee, noch nichts. Wir hatten ja eine lange Pause zwischen den Vorträgen, biblische Konfliktlösung. Leider sind wir vor der Sommerpause nicht ganz fertig geworden. Aber heute Abend versuchen wir mit dem Vortrag das Thema tatsächlich abzuschließen. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand bei allen Vorträgen dabei sein konnte oder ob jemand noch tatsächlich diese Elemente der biblischen Konfliktlösung vor Augen hat. Wir haben am Anfang, bevor wir überhaupt über diesen Prozess des Friedensstiftens gesprochen haben, haben wir erstmal darüber nachgedacht, woher kommen eigentlich unsere Konflikte. Ja, wir haben über unser Herz gesprochen, wir haben unser Begierden im Herz gesprochen, dass jeder Ziele, Wünsche, Verlangen hat, die für sich genommen auch gar nicht böse sein müssen. Aber wenn ich sage, ich muss das haben, um glücklich zu sein, ich brauche das mehr als Gott, dann können solche Wünsche schnell zu sündigen Begierden werden und darüber streiten wir dann auch untereinander. Und auf dem Weg zu biblischer Konfliktlösung haben wir bis jetzt drei Schritte schon vollendet, sage ich mal, den vierten wollen wir heute vollenden. Der erste war, gib Gott die Ehre. Ja, im Konflikt, wenn ich mit jemandem im Konflikt stehe, dann denke ich ganz natürlicherweise als erstes daran, dass ich Recht bekommen möchte. Ja, ich möchte Recht haben, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte, dass mein Wille geschieht. Aber die wenigsten von uns denken in dem Moment automatisch daran, was ist das wichtigste Ziel überhaupt in meinem Leben als Christ, als Kind Gottes? Das Wichtigste, noch wichtiger sogar, als in einem Konflikt Recht zu bekommen, ist, dass der Herr Jesus verherrlicht wird. Und wenn wir daran denken können, und deswegen ist es schön, wenn wir uns diese vier Punkte, die ich jetzt zu Anfang nochmal wiederhole, wenn wir die vielleicht sogar auswendig lernen würden. Der erste Punkt in biblischer Konfliktlösung heißt, gib Gott die Ehre. Es geht nicht als erstes darum, dass ich Recht bekomme, sondern das Wichtigste in der Konfliktlösung ist, dass der Herr verherrlicht wird. Auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und auch auf die Art und Weise, wie wir nachher zu einem Ergebnis kommen. Und wenn das wirklich alle verstehen und beherzigen würden, bin ich überzeugt, Konflikte würden nicht aufhören, aber sie müssten längst nicht mit diesen furchtbaren Konsequenzen ausgetragen werden, wie das meistens unter uns passiert. Versteht ihr den Zusammenhang? Wenn ich wirklich von Herzen mich entscheide, mir ist vergeben worden, also kann ich dem anderen vergeben. Ich ehre sogar Gott damit, wenn ich einfach in Liebe, haben wir lange darüber gesprochen, 1. Petrus 4, Vers 8, wenn ich einfach zudecke, wenn ich Dinge gar nicht aufrolle, sondern wenn ich einfach sage, ist es okay, ja, ich bin selbst noch ein viel größerer Sünder als das, was mir dort durch den Bruder, durch meine Eltern, durch meinen Arbeitskollegen, durch meinen Ältesten, durch eine Schwester in der Gemeinde passiert ist. Mir ist so viel mehr vergeben worden, also möchte ich das auch einfach in Liebe zudecken und ehre damit den Herrn. Der Herr liebt, Psalm 51, Vers 8, Wahrheit, die im Verborgenen ist. Das heißt, wenn wir dieses erste Prinzip, gib Gott die Ehre, wirklich von Herzen beherzigen würden, würden schon viele Konflikte erst gar nicht entstehen bzw. eskalieren. Wenn es aber tatsächlich Dinge gibt, die man so nicht stehen lassen kann, dann sollte nicht der erste Schritt sein, gleich hinzugehen und den anderen versuchen, zurechtzuweisen. Den ersten oder den zweiten Schritt nach, gib Gott die Ehre, den wir dann gehen sollten, ist eigentlich, was der Jesus uns gesagt hat, greif zuerst nach dem Balken in deinem eigenen Auge. Ja, wir denken immer, das, was der andere getan hat, ist viel schlimmer und viel größer. Aber wir folgen selten, obwohl wir das bejahen, diesem zutiefst biblischen Prinzip, greif zuerst nach dem Balken in deinem Auge und dann werden wir auch in der Lage sein, dem anderen in Sanftmut zurechtzubringen. Und das war dann der dritte Schritt, den wir angesprochen haben. Wie bringt man jemanden in Sanftmut zurecht? Aber zu einer biblischen Konfliktlösung gehört auch der vierte Schritt, und den haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Geh hin und versöhne dich. Ja, wir haben das letzte Mal viel dazu über Vergebung gesprochen, was Vergebung nicht ist und wie man Vergebung tatsächlich praktiziert. Ich weiß nicht, ob ich wagen soll, jemanden zu fragen, was die vier Entscheidungen sind, die man treffen muss, wenn man jemanden wirklich von Herzen vergeben möchte. Traut sich noch jemand nach so langer Zeit? Was ist Vergebung? Ja, manche denken, vergeben heißt vergessen. Ja, aber das stimmt nicht. Gott vergibt und vergisst nie etwas. Was ist wirklich Vergebung? Was tut Gott, wenn er vergibt?
Also nie wieder drauf rumkauen, nie wieder ständig in Erinnerung bringen.
Genau. Vergebung ist in erster Linie eine Entscheidung. Ich entscheide mich, das nicht mehr vor mir, nicht mehr vor dem Nächsten und auch nicht mehr vor Dritten hochzuholen. Und ich entscheide mich, dem, der gegen mich gesündigt hat, wieder wohlgesonnen zu sein. Das ist eine vierfache Entscheidung. Ja, es ist nicht mehr vor mir, vor dem Nächsten und auch vor Dritten. Neu hochholen und viertens, dem, der mir wehgetan hat, auch wieder wohlgesonnen zu sein. Die Last, ja, diese Schuldenlast gehen zu lassen. Das gehört ganz klar zu diesem vierten Schritt. Geh hin und versöhne dich. Und heute Abend möchten wir das Thema abschließen mit der Frage, ist Vergebung, so wie wir es kurz jetzt nochmal angerissen haben, Vergebung ist eine Entscheidung, Vergebung heißt Schuld loslassen, dem anderen wieder wohlgesonnen sein, nicht mehr hochholen vor sich, vor dem, der gegen mich gesündigt hat und auch vor anderen und dem wohlgesonnen sein, ist Vergebung alles? Ist damit alles abgeschlossen oder braucht es noch etwas, was nach Vergebung kommen muss? Und ich denke, ja, die Bibel unterscheidet Vergebung und Versöhnung. Vergebung, oder man kann es auch mit einem ausdrücken, Vergebung ist halt beides. Vergebung ist eine Entscheidung, so wie wir es eben beschrieben haben, aber Vergebung ist auch ein Prozess, den man nachher leben muss. Denn eine Entscheidung, wie wir das eben beschrieben haben, führt allein noch nicht automatisch zur Versöhnung. Natürlich setzt Versöhnung eigentlich voraus, dass die andere Person einsichtig ist, dass sie die Schuld mir gegenüber erkannt hat und dass sie auch um Vergebung gebeten hat. Und trotzdem, stell dir vor, jemand hat schwer gegen dich gesündigt und hat es eingesehen, er kommt auf dich zu und er bittet dich um Vergebung, du sprichst ihm auch Vergebung zu und trotzdem merken wir oft, Versöhnung ist nicht sofort da. Versöhnung hat dann mehr einen Prozesscharakter. Dieses Vergeben ist eine Entscheidung, die ich in meinem eigenen Herzen treffen muss. Kann ich auch unabhängig, Gott sei Dank, ja, von dem, was der andere einsieht oder tut. Ja, ich kann auf jeden Fall, egal ob der andere um Vergebung bittet, ich kann immer Schuld loslassen. Ich kann immer versuchen, mit Gottes Hilfe dem anderen wieder wohlgesonnen zu sein. Die anderen versprechen, das nicht mehr hochzubringen, das hängt davon ab, ob man es zudecken kann oder nicht. Da haben wir ausführlich vorher drüber gesprochen. Aber selbst wenn wir das getan haben, wenn wir in diesem biblischen Sinne uns entschieden haben zu vergeben, kann Versöhnung, was danach kommt, oft noch ein langer Prozess sein. Man kann es auch mit dem Bild beschreiben, jemanden zu vergeben, reißt die Mauer ein, die zwischen uns gewachsen ist. Aber wenn die Mauer erstmal eingerissen ist, dann ist viel Dreck da. Da müssen viel Trümmer aus dem Weg geräumt werden. Und der Boden, der muss auch wieder schön eingesät werden. Und das braucht Zeit, ja, bis da neue Frucht, vielleicht auch Frucht des Vertrauens, wieder wachsen kann. Könnt ihr den Unterschied sehen zwischen Vergebung und Versöhnung? Und damit wollen wir Vergebung nicht irgendwie geringer schätzen oder geringer machen, als wir das vorher dargestellt haben. Die Bibel nennt Versöhnung einen Prozess, der von einer veränderten Haltung dann auch zu einer veränderten Beziehung führt. Versöhnung bedeutet, Feindschaft und Trennung mit Frieden und Freundschaft zu ersetzen. Vielleicht ein paar Anmerkungen, was Versöhnung ist und was Versöhnung nicht ist. Versöhnung bedeutet nicht, dass ich mit demjenigen, der so gegen mich gesündigt hat, dass ich jetzt zum allerbesten Freund mit ihm werde. Ja, das sagt nicht Versöhnung aus. Versöhnung bedeutet vielleicht, dass wenigstens die Beziehung wieder so gut war, wie sie vor dem Zustand war, als wir so richtig aneinander geraten sind. Das kann man vielleicht als Ziel erstmal sehen für die Versöhnung, ja, dass die Beziehung wenigstens wieder genauso gut wird, wie sie mal vorher war. Versöhnung bedeutet auch, dem anderen Gelegenheit zu geben, dass er Buße ernst gemeint hat. Ja, je nachdem, wie schwerwiegend das war, Stellt euch vor, vielleicht einer der schlimmsten Fälle, ein Mann betrügt in der Ehe seine Frau und er kommt wirklich zur Buße, er bittet wirklich um Vergebung und die Frau vergibt ihm auch. Aber selbstverständlich ist damit nicht sofort alles Vertrauen wieder da. Und der Mann muss auch bereit sein, gewisse Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Dazu gehört zum Beispiel, dass es Zeit braucht, bis die Frau wieder mit Vertrauen reagieren kann und das wachsen kann. Und dieses Vertrauen wächst, wenn man dem anderen zeigt, dass er die Buße wirklich ernst gemeint hat. Ja, und das ist ein Prozess. Und dieser Prozess ist auch Teil der Versöhnung. Der Prozess kann recht lange dauern und beschwerlich sein, je nachdem, wie groß der Schmerz oder der angerichtete Schaden ist. Und beide müssen damit rechnen, dass es beim Versöhnungsprozess auch Rückschläge gibt. Man wird ja immer wieder schuldig aneinander und man muss lernen, dann wieder Schritte zu gehen. Zuerst an Gott zu denken, zuerst den Stachel aus seinem eigenen Auge entfernen, ja, dann versuchen, den anderen in Liebe zurechtzubringen und immer bereit sein, von Herzen zu vergeben. Versöhnungsprozess, das ist wie eine Hypothek. Wenn ihr Garantien erwartet, dass der andere nie wieder schuldig wird, dann ist es eine Hypothek fast, wie ihr die ihr von dem anderen nehmt, die den Versöhnungsprozess sehr schwer macht. Ihr dürft niemals von Menschen erwarten, dass sie nie wieder schuldig an euch werden. Das ist unmöglich. Ja, das behindert einen Versöhnungsprozess. Und, das sei auch zum Schluss gesagt, bei dieser Auflistung, was ist Versöhnung oder was ist wichtig bei Versöhnung, wenn wir nicht bewusst uns anstrengen, nachdem Vergebung stattgefunden hat, einen Versöhnungsprozess einzuleiten, dann lösen sich Beziehungen in der Regel trotzdem auf, obwohl Vergebung stattgefunden hat. Aber nach Vergebung muss es bewusste Versöhnung geben. Ich möchte mit einem Beispiel aus Markus 10 beginnen, ja, was für Versöhnung notwendig ist, um Versöhnung wirklich stattfinden zu lassen. Der Herr Jesus hat seine 12 Jünger berufen und in Markus 10 ist er schon ziemlich weit fortgeschritten in seinem Dienst auf der Erde und bereitet seine Jünger vor, dass er selbst abscheiden wird, dass er selbst sterben muss, dass er selbst für die Schuld seiner Jünger sein Leben geben wird. Und am Ende von Kapitel 10, die meisten von euch kennen, glaube ich, auch den Bericht, was passiert da unter den Jüngern? Und das ist ziemlich tragisch, dass ausgerechnet in dem Moment, wo der Herr Jesus von seinem baldigen Abscheiden redet, von seinem Sterben für die Jünger, dass er sein Leben hingeben wird, was machen die Jünger? Die fangen an, sich zu streiten. Und über was streiten sie sich? Wer ist denn der Schönste? Nein, wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Das ist tragisch. Der Herr Jesus redet über seinen Tod für uns und wir haben nichts Besseres zu tun, uns gegenseitig darüber zu ereifern, wer ist denn der Erste im Reich Gottes. Ja, Jakobus und Johannes sind die beiden, die davor preschen und dann erzählt oder gibt der Herr Jesus ihnen eine wichtige Lektion ab Vers 42. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was ist die Antwort des Herrn Jesus auf den Konflikt innerhalb seiner Jüngerschar? Wie antwortet der Herr Jesus auf diese Auseinandersetzung innerhalb der Jünger? Was macht er ihnen klar? Was ist die wichtigste Grundhaltung? Ja, Demut oder Dienstbereitschaft. Ja, also nicht, dass wir einander beherrschen, sondern dass wir einander dienen. Schaut im Vers, und das ist ganz im Gegensatz zur Welt. Ja, die Welt denkt, einander zu beherrschen, ja, das wäre wirklich Größe in dieser Welt. Aber der Jesus macht klar, echte Größe besteht darin, in der Bereitschaft, dem Nächsten zu dienen. Und der Herr Jesus unterstreicht das auch in Markus 10, Vers 45, da heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Herr Jesus selbst hat diese Dienstbereitschaft gehabt und diese Dienstbereitschaft unseres Herrn hat zu was geführt? Zu dem größten Versöhnungswerk, was es überhaupt je gab. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass Versöhnung wichtig ist und im Letzten sogar Gott verherrlicht, weil wir auf diese Weise seinem Sohn gleich tun, dann dürfen wir uns nicht den Luxus erlauben, zu glauben, Versöhnung gäbe es ohne unseren Einsatz, ohne unser Zutun, ohne dass wir nicht bereit sind zu dienen. Versteht ihr? Ja, wenn wir Martin und Petra, ja, hat nichts mit real existierenden Personen zu tun, Martin und Petra sind immer mein Standard, oder sind oft ein Standardbeispiel, wenn es um Ehepaare geht. Wenn jetzt der Martin so richtig, oder sagen wir, ja, der Martin ist so richtig an der Petra schuldig geworden, aber es kam zu diesem Vergebungsprozess, ja, Martin hat seine Schuld eingesehen, er hat wirklich Buße getan, er hat seine Schuld bekannt, er hat um Vergebung gebeten, Petra vergibt ihm auch, dann entsteht ja so ein bisschen diese Konstellation, Petra könnte jetzt versucht sein zu denken, ich habe noch was gut. Ja, und das steckt in uns. Ja, wir denken oft mehr nach Gesetz als nach Gnade. Wir möchten gerne aufrechnen. Und das ist ein Riesenhinderungsgrund für einen Versöhnungsprozess. Mir muss klar sein, ich bin ein genauso begnadigter Sünder wie meine Frau oder wie mein Mann. Und ich muss in der Lage sein, wirklich zu investieren, wenn Versöhnung mit dem anderen stattfinden soll. Ohne dass ich investiere, wird es keine Versöhnung geben. Der Herr Jesus hat sein Leben investiert, um Vergebung möglich zu machen und Versöhnung mit dem Vater zu schaffen. Und deswegen müssen auch wir, an denen vielleicht gesündigt wurde, uns muss klar sein, wenn wir uns versöhnen wollen, wenn wir wirklich wieder ein Herz und eine Seele werden wollen, dann hat es was mit Einsatz, mit Dienstbereitschaft, mit Opfer zu tun, so wie der Herr Jesus auch nicht in die Welt gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie sieht dieser Prozess dann aus? Ich möchte es in drei Teilen beschreiben. Dieser Prozess des Versöhnens umfasst unser Herz. Dieser Prozess des Versöhnens umfasst unsere Worte, unsere Kommunikation. Und der Prozess der Versöhnung umfasst auch nachher unser Handeln. Vielleicht als erstes, der Prozess der Versöhnung umfasst unser Herz. Was war das erste Versprechen, was wir geben sollen, wenn wir einander vergeben sollen? Was wir geben sollen, wenn wir einander vergeben? Könnt ihr euch noch erinnern? Es waren vier Versprechen, die man gibt. Was ist das erste Versprechen?
Es nicht wiederholen.
Vor wem?
Vor sich und vor dem anderen.
Das erste war vor sich selbst, das zweite vor dem Nächsten, das dritte vor anderen und das vierte wieder bestrebt sein, wohlgesonnen zu sein. Und ist euch schon mal aufgefallen, gerade dieses erste Versprechen, das vor sich nicht mehr hochzuholen, das ist schon das Schwerste. Ja, du wachst morgens auf und dein erster Gedanke ist nicht, oh wie schön, dass Christus sein Leben für mich gegeben hat, sondern oh wie schrecklich, wie mich ja, mein Bruder, meine Mutter, mein Ältester, meine Frau behandelt hat. Das ist das Erste und wir können so richtig uns walgen in diesem Schmerz, ja, den uns der andere angetan hat. Der kann uns aufwecken und er kann uns den Schlaf rauben. Und daran erkennen wir, auch bei dem Prozess der Versöhnung geht es als erstes um unser Herz. Das Herz, das versteht ihr, das ist bekannterweise die Schaltzentrale, also da, wo wirklich unsere Denkprozesse ablaufen, aber auch wo unsere Motive, unsere Verlangen, unsere Absichten zu Hause sind. Und wenn wir an dieses vielfältige Versprechen denken, dann verstehen wir, genau das erste Versprechen, das wird uns am meisten herausfordern. Aber wenn wir tatsächlich verstanden haben, Versöhnung ist nur möglich, wenn ich auch was einsetze, wenn ich mich auch mühe um Versöhnung, dann werden wir verstehen, dass wir konkrete Hilfe brauchen oder Anweisungen benötigen. Wie gehe ich jetzt wirklich diesen Weg zur Versöhnung? Bitte schlagt mal dazu zwei Stellen aus dem Neuen Testament aus Lukas auf, Lukas 6, die Verse 27 und 28. Lukas 6, die Verse 27 und 28 und Philipper 4, Vers 8. In Lukas 6 ermahnt uns der Herr: Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, die euch beleidigen. Und dazu noch in Philipper 4, Vers 8, wir haben darüber schon mal ausführlich gesprochen. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, wohllautend, und wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Denk nochmal an die Einleitung. Versöhnung, sagt der Herr Jesus, zum Beispiel nach Markus 10, ist etwas, was mich etwas kostet. Ich muss zum Dienen bereit sein. Das erste Versprechen ist schwer einzuhalten. Immer wieder will es mich einholen. Das, was mir ja, mein Mann angetan hat. Oder vielleicht auch meine Kinder. Oder wie gesagt, die Schwester, der Bruder, die Eltern. Das will mich immer wieder einholen. Und das dritte dazu: Sünde hat immer eine reduzierende Wirkung. Sünde, das haben wir im Sündenfall gemerkt, reduziert uns auf uns selbst. Wir wollen sein wie Gott. Das ist ein Element, was Sünde in sich hat. Ja, Sünde reduziert sich immer, will immer das ganze Leben auf uns reduzieren. Und deswegen reduziert Sünde auch unser Denken ständig auf das Böse des anderen. Versteht ihr? Das ist ganz leider in der gefallenen Welt ganz normal. Ich denke fortwährend daran, was du mir angetan hast. Ja, und ich kann mich da richtig drin brüten, weil manchmal tut Selbstmitleid auch ein Stück weit gut, glauben wir, obwohl es tatsächlich zerstörerisch wirkt, sowohl für uns als auch für die Beziehung zu dem anderen. Was macht das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes uns in so einer Situation? Wenn wir versucht sind, den Versöhnungsprozess zu gefährden, weil wir ständig über das Böse, was der andere mir angetan hat, darüber zu brüten. Das Wort Gottes sagt, du musst genau das Gegenteil davon machen. Du musst die reduzierende Wirkung der Sünde aufheben, indem du deinen Horizont wieder erweiterst. Also ich gebe ein Beispiel. Ja, jemand, den ich schon lange Jahre kenne und wir lange Jahre in der Gemeinde zusammengearbeitet haben oder in Diensten und wir uns auch sehr gut kennengelernt haben und auch schätzen gelernt haben. Ich gerade in den handfesten Streit, in den handfesten Konflikt mit ihm. Und was macht Sünde? Sünde versucht, meine Gedanken ja, in mir ständig auf das Böse zu konzentrieren, was derjenige mir jetzt angetan hat. Und dabei vergesse ich völlig all das Gute, was ich von demjenigen empfangen habe. Ja, die guten Motive, die er auch im Reich Gottes gezeigt hat. Oder die schönen Zeiten, die ich auch mit ihm verbringen konnte. Wir leiden einfach, und natürlich sind wir auch verantwortlich dafür selbst, unter dieser reduzierenden Wirkung der Sünde und haben in der Regel große Schwierigkeiten, dann die tugendhaften, die lobenswerten Seiten des anderen zu beachten oder so zu einem ausgewogenen Bild zu kommen. Aber das Wort Gottes ermutigt uns und ermahnt uns sogar, das Gegenteil zu tun. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Tut wohl denen, die euch hassen. Liebt eure Feinde. Also wenn ich sogar Feinde lieben soll, ja, wie viel mehr muss ich dann den lieben, der mir so nahe steht, der eigentlich gar nicht, ja, sag ich mal, naturgemäß zu meinen Feinden gehört. Vielleicht noch eine andere Hilfe dazu, was in unserem Herzen sich abspielt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 ermahnt uns das Wort und sagt, Paulus sagt den Thessalonichern: Ich ermahne euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Paulus ermahnt uns mit diesen Worten an die Thessalonicher, dass wir lernen, differenziert zu denken. Also das ist keine Aufforderung, die Menschen in so drei Klassen einzuteilen. Ja, also wie das schon viele, ja, Persönlichkeitsmodelle oder in der Psychologie verschiedene Persönlichkeitstypen zu finden, wie das die Psychologie schon versucht hat, das ist nicht das Bestreben vom Wort Gottes und auch nicht das von Paulus, sondern Paulus will sagen, hör mal, du hast es mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Es gibt Menschen, die sind unordentlich. Es gibt aber auch Menschen, da ist nicht Unordnung oder Disziplinlosigkeit das Problem, sondern es gibt auch Menschen, da ist es ein ganz anderes Problem. Sie sind vielmehr kleinmütig. Sie haben wenig Mut. Oder aber es gibt wiederum Menschen, die sind einfach schwach. Die haben wenig Stärke. Ja, das kann auch körperliche, das kann auch geistige Stärke sein. Die Frage ist, wie kann uns diese Einsicht, dass wir bei Menschen unterscheiden müssen, in dem Versöhnungsprozess hilfreich sein? Ich will euch ein Beispiel geben. Nehmen wir mal an, ihr habt ein Ehepaar, Martin und Petra, und die Petra kritisiert den Martin vor den Augen der Kinder, wie er sie diszipliniert. Okay? Also die Petra ist nicht damit einverstanden, wie der Martin mit den Kindern umgeht, und das sagt sie auch lautstark vor den Kindern, dass sie mit diesen Erziehungsmethoden, die ihr Mann anwendet, nicht einverstanden ist. Und wenn wir verstehen, hier, es gibt unterschiedliche Personen, es gibt unterschiedliche Motive auch hinter den Handlungen, dann ist es vielleicht so, dass dieses Einschreiten der Frau nicht einfach nur mit Rebellion zu tun hat. Der Mann denkt vielleicht sofort, oh, sie unterordnet sich mir nicht und ja, sie rebelliert. Sondern dieses Einschreiten der Frau, das hat vielleicht viel mehr mit der Angst der Frau zu tun, von der Petra zu tun. Der Mann könnte die Kinder zum Zorn reizen. Also steckt ein ganz anderes Motiv dahinter. Oder auf dem Weg der Versöhnung wird der Martin vielleicht zu der Einsicht kommen, dass es weiser ist, seine ängstliche Frau zu ermutigen, als sie einfach nur zu ermahnen. Versteht ihr? Es ist keine Unordnung auf Seiten der Frau, was dahinter steckt, sondern es ist eine Ängstlichkeit dahinter. Sie hat Angst. Ja, sie ist viel einfühlsamer, von Natur aus vielleicht. Sie hat mehr die Mutterrolle und nicht die Vaterrolle, die sich schon unterscheidet, wenngleich beide Weisung und Zucht geben sollen können. Aber trotzdem, ja, der Mann muss diese Weisheit haben, da steckt nicht einfach nur immer nur Rebellion dahinter. Das kann vielleicht auch ein Herz sein, was ängstlich ist, dass die Kinder zum Zorn gereizt werden, ob diese Angst jetzt begründet ist oder nicht. Versteht ihr, was ich damit meine? Wenn wir über den anderen nachdenken, Sünde reduziert uns immer nur, oh, wie böse war das und was hat er mir genommen und wie schrecklich sind die Konsequenzen. Und wir müssen das Böse mit Gutem überwinden, indem wir anfangen, anders, also erstmal breiter wieder zu denken, ja, dass wir uns nicht nur auf das eine konzentrieren, was er uns angetan hat, sondern dass wir uns, wenn das möglich ist, auch an die Dinge erinnern, die tatsächlich gut waren, die richtig sind, die wohllautend sind. Aber es ist noch ein zweites, was ich in unserem Herzen abspielen muss. Wir müssen auch aufpassen, dass diese reduzierende Wirkung der Sünde uns nicht betrügt und wir das Ganze sogar falsch sehen. Wir denken immer nur an das eine, immer nur, oh, das war einfach Selbstsucht auf Seiten der Eltern oder es war einfach nur Rebellion auf Seiten meiner Frau. Vielleicht ist es ja gar nicht so. Es gibt unterschiedliche Motivlagen hinter dem Herzen und vielleicht haben wir das wahre Motiv nie verstanden oder das wahre Problem. Weil sich Versöhnung zu einem großen Teil in unserem Herzen abspielt, müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass wenn wir wirklich uns versöhnen wollen mit dem anderen, es in unserem Herzen zu einem Ablegen und zu einem Anziehen kommen muss. Dieses Prinzip des Ablegens und Anziehens, das ist ein Prinzip, was in der Bibel sehr gut gelehrt wird. Wenn wir wirklich eine Denk- und Verhaltensänderung im Leben erreichen wollen, dann muss ich Dinge ablegen, muss meinen Sinn erneuern und muss neue Dinge anziehen. Das geht nicht anders. Da muss ich mitmachen. Das heißt, es hat wirklich was mit meiner Denkstruktur zu tun, wie ich vorher gedacht habe. Ich muss darüber Buße tun und muss neues Denken anziehen. Dieses Ablegen, Sinn erneuern, anziehen, wird in Epheser 4 wunderbar gelehrt. Ihr kennt das wahrscheinlich. Vers 25, Lüge ablegen, Wahrheit reden, also Wahrheit anziehen. Vers 28, stehlen ablegen, mit den Händen arbeiten und sogar dem anderen Gutes tun. Ja, den ich vorher bestohlen habe, beschenken. Vers 29, faule Worte ablegen, ermunternde, erbauende Worte anziehen. Oder Vers 31, Bitterkeit und Zorn ablegen, Güte, Milde, Langmut anziehen. Anders geht es nicht. Das Prinzip dieses Ablegens und Anziehens wird deswegen auch im Versöhnungsprozess sehr benötigt, um dieses erste Versprechen, ich will nicht mehr dran denken. Ich will das nicht mehr vor mir, also nicht mehr dran denken in dem Sinne, ich will das nicht mehr vor mir hochholen. Gerade das ist für diesen ersten Schritt unwahrscheinlich wichtig. Weißt du warum? Weil du nicht im Vakuum leben kannst. Du kannst dich nicht morgens hinlegen im Bett und dann sagen, nee, ich denke jetzt nicht mehr dran. Nee, ich höre auf, nicht mehr dran zu denken. Nein, ich will nicht mehr dran zu denken. Nein, je mehr du das versuchst, umso mehr wirst du darüber nachdenken. Du musst das Denken mit anderem Denken ersetzen. Und wenn das stimmt, was wir eben gesagt hatten, dass Sünde reduzierende Wirkung hat, dass es mich immer nur auf das eine reduziert, ja, dann muss ich es offensichtlich mit wahren Worten, mit was Richtigen, mit erbaulichen Gedanken ersetzen. Jedes Mal, wenn du versucht bist, darüber zu brüten, was der andere dir angetan hat, dann beginne ganz bewusst, das zu ersetzen. Zum Beispiel, indem du für ihn betest. Indem du für ihn dankst. Indem du ganz bewusst dafür dankst, was ehrbar ist, was lobenswert ist, was rein, was liebenswert, was gerecht, was tugendhaft ist an der anderen Person. 1. Korinther 13, Vers 7 sagt uns im Hohelied der Liebe, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet auch alles. Und die Liebe gebietet uns auch, das Beste von dem anderen zu denken und nicht über seine Motive zu richten. Ich hoffe, ich konnte diesen ersten Punkt, was das Herz angeht, ein bisschen verständlich machen. Der erste Schritt hin zur Versöhnung muss in unserem eigenen Herzen passieren. Ich muss über mein Herz wachen. Mehr als alles, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und das heißt, du kannst ein Leben lang in Unversöhntheit mit einer anderen Person leben, obwohl du glaubst, du hättest ihr vergeben. Weil du sagst, ja, ich hab die Schuld losgelassen, aber jedes Mal, wenn du die andere Person siehst, ja, denkst du wieder nur an das eine, was sie dir angetan hat. Und hast nie angefangen, diese reduzierende Wirkung der Sünde mit dem Richtigen zu ersetzen. Für den anderen da zu sein, für den anderen zu beten, das Gute in dem anderen zu sehen, sofern es vorhanden ist. Und selbst wenn es nicht vorhanden ist, selbst wenn er dein Feind sein sollte, dann halt ihm das Beste wünschen und dafür sogar wirken, indem, wie Paulus uns das im Römerbrief sagt, indem wir das Böse mit Gutem anfangen zu vergelten. Der Prozess der Versöhnung umfasst auch, das ist der Punkt B, umfasst auch unsere Kommunikation. Wir haben ja eingangs gesehen, dass Dienstbereitschaft ganz wichtig ist, um sich zu versöhnen. Ich muss bereit sein, zu dienen. Ja, nicht mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Und diese Bereitschaft zu dienen, die gehört jetzt auch dazu, wenn es darum geht, mit dem anderen, mit dem ich vorher im Konflikt war, richtig zu kommunizieren. Weil die meisten denken bei Kommunikation nur daran, sich dem anderen mitzuteilen. Aber das ist nicht wirklich Kommunikation. Kommunikation beginnt damit, dass ich anfange, dem anderen zuzuhören. Jakobus macht das ganz deutlich in seinem Brief, Jakobus 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Versöhnung hat ganz viel mit Verständnis füreinander zu tun. Und Verständnis füreinander kann ich nur entwickeln, wie es das Wort schon sagt, wenn ich den anderen verstehe. Und verstehen kann ich ihn nur, wenn ich ihm wirklich zuhöre. Bewusstes Zuhören ist ein Ausdruck praktizierter Liebe und Wertschätzung für den anderen. Sprüche 18, Vers 13 sagt, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Oder wir haben neulich auf der Konferenz gehört, wie viele hören nur zu, um während dem Zuhören schon das Gewehr zu laden. Ja, du hörst dem anderen nur zu, damit du neue Munition bekommst, um sie schon durchgeladen im Lauf zu haben, wenn der mit seinem Punkt fertig ist oder gerade mal bei einem Komma ist und du einsetzen kannst. Aber wenn wir wirklich Versöhnung suchen, dann müssen wir lernen, dem anderen zuzuhören. Wir haben ja gemerkt, dass wir, 1. Thessalonicher 5, Vers 14, dass wir manchmal gar nicht verstehen, was hinter dem anderen steckt. Ja, vielleicht ist ein ganz anderes Motiv dahinter. Und ich habe das Herz des anderen noch gar nicht wirklich zu Ende angehört. Natürlich gehört zur Kommunikation auch das Reden und das Antworten. Das ist das Zweite, was bei Versöhnung wichtig ist. Und die Bibel hat ganz viel zu sagen, wenn es darum geht, wie wir mit dem anderen kommunizieren sollen. Auf eine Art und Weise, dass wir wirklich versöhnlich mit ihm umgehen. Ja, der beste Abschnitt oder der zusammenfassendste Abschnitt, den ich dazu kenne, ist auch wieder Epheser 4. Wenn ihr das mal aufschlagen wollt oder das noch aufgeschlagen habt, da werden vier wichtige Prinzipien des Redens angesprochen, die auch an vielen Stellen sonst in der Schrift, besonders auch in den Sprüchen, erwähnt werden. In Epheser 4, Vers 25 werden wir ermahnt, wenn wir miteinander reden, dann müssen wir unbedingt aufrichtig sein. Legt Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder untereinander. Das ist das Erste für versöhnliches Reden. Ich muss aufrichtig mit dem anderen reden. Das Zweite, mein Reden muss auch nützlich und erbaulich sein. Da heißt es im Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, also auch kein provozierendes oder unterstellendes Wort, sondern nur eins, nämlich das, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Ja, warum rede ich? Was ist mein Motiv? Ist es nützlich? Ist es erbaulich? Ein drittes, Vers 29, ist im gleichen Vers. Versöhnliches Reden muss auch zeitlich und inhaltlich passend sein. Das heißt auch hier, dass es gut ist zur notwendigen Erbauung. Dieses notwendig kann man auch, und das ist in der Elberfelder mit einer Fußnote ergänzt, kann man auch übersetzen mit dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend. Wie oft hat ein Ehepartner schon das Richtige gesagt, aber es war nicht die richtige Zeit. Müssen die Frauen mal herhalten. Ja, der Mann hat einen langen Tag hinter sich und er kommt nach Hause und die Frau fällt über ihn her und redet ihm ja ununterbrochen 40 Minuten von all dem, was gerade auf ihrer Seele ist. Das ist nicht der richtige Moment. Auch wenn das, was gesagt wurde, ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist nicht dem Bedürfnis entsprechend. Das Bedürfnis momentan ist Essen. Ja, erstmal wieder sich stärken. Und du glaubst gar nicht, wie lange ein Mann zuhören kann, der einen vollen Magen hat. Und mit was einer bärigen Ruhe das geschehen kann, wenn kein Magen, kein knurrender Magen ihn mehr plagt. Ja, es soll aber nicht nur zeitlich passend sein, es muss natürlich auch inhaltlich passend sein. Ja, dass ich das Richtige rede, ja, was der Situation auch entspricht. Und noch ein letztes aus Epheser 4, Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. Also ein versöhnliches Reden muss ein gütiges Reden sein. Wenn du mit Schärfe redest, wirst du niemals zu einer Versöhnung kommen. Wenn du wenn du zornig bist, egal ob du schmollst oder ob du laut wirst, das wird in deinem Reden, in der Art und Weise, wie du die Worte wählst und auch wie du sie kommunizierst, das wird seinen Niederschlag finden. Wir müssen lernen, miteinander gütig, mitleidig und vergebungsbereit zu sein und so auch miteinander zu reden. Vielleicht noch was Letztes zu diesem versöhnlichen Reden. Freundliche Worte sind besonders auch dann wichtig, wenn die andere Person mit Schuld und mit Scham kämpft. Jemand ist vielleicht an euch schuldig geworden und hat es wirklich eingesehen. Und wenn jemand wirklich was eingesehen hat, dann belastet ihn manchmal noch ein Schamgefühl. Oh, was habe ich dieser Person angetan? Und versteht ihr, wie wichtig es dann ist, dass ich dieser Person wohlwollend gegenüber rede? Das sagt auch Paulus im 2. Korinther 2, Vers 7, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Ja, versöhnliches Reden kann auch deswegen so wichtig sein, nicht nur damit es der Versöhnung zuträglich ist, sondern weil der andere echt mit seiner Sünde kämpft. Das tut ihm echt weh, was er getan hat. Und wenn du dann noch hart reagierst, wenn du Gleiches mit Gleichem vergeltest, dann haust du ihn erst so richtig in den Dreck. Oder ich sag mal umgekehrt, hast du selbst schon mal erlebt, wie wohltuend es ist, wenn du daneben gehauen hast und der andere reagiert mit Milde und redet trotzdem gütig mit dir? Warum kannst du das nicht auch anderen schenken? Das ehrt den Herrn und übrigens, es ehrt auch dich. Das ist dein Ruhm, den du bei Gott haben solltest, wenn du dem Herrn Jesus nachtust. Wenn du nicht an dich denkst, ja, wenn die Sünde dich nicht auf dich reduziert, sondern wenn du an Christus und an den Nächsten denkst. Und noch ein drittes zu diesem Prozess der Versöhnung. Der Prozess der Versöhnung umfasst nicht nur mein Herz, dass ich richtig denke, nicht nur mein Reden, dass ich meine Worte richtig gebrauche, sondern wenn ich mich wirklich mit einer Person versöhnen möchte, dann umfasst es auch mein Handeln, wie ich mit dieser Person in Zukunft umgehe. 1. Johannes 3, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Wenn wir wirklich die Versöhnung mit unserem Nächsten suchen, dann müssen wir dieses Prinzip des Ablegens und Anziehens auch auf unsere Taten ausweiten. Wisst ihr, wenn wir an unseren Widersacher denken, so nenne ich es jetzt mal, dann kämpfen wir immer noch mit diesem unwohlen Gefühl. Ja, was hat er mir angetan? Aber Gefühle lassen sich in der Regel nicht direkt beeinflussen. Also das unwohle Gefühl kennst du. Ja, du denkst an wen auch immer und wie auch immer, das beschwert auf jeden Fall dein Herz, ja, um es mal milde auszudrücken. Wenn du nicht aufpasst, dann geht es den Bach runter zu ungebremstem Zorn. Aber dieses Gefühl kannst du ja nicht direkt beeinflussen. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt glücklich und ich denke, ja, ich habe die schönsten Gefühle, wenn ich an diese Person denke, die mir so schwer mitgespielt hat. Das geht nicht. Ja. Es sei denn, du nimmst Drogen, ja, dann geht das. Ja. Oder, muss ich jetzt sehr aufpassen, aber das ist tatsächlich ein Beispiel, was ihr von Thomas Hochstetter, die dabei waren, gehört habt. Ich kann auch Musik wie eine Droge gebrauchen, um direkt mein Gefühl zu beeinflussen, wenn nämlich die Musik am Verstand vorbeigeht. Und der Verstand ist das Herz. Ja? Natürlich kann ich Gefühle direkt beeinflussen, aber in der Regel nicht auf eine ordentliche Art und Weise, sondern das Drogen oder auch mit der Medikamentenmissbrauch sind sündige Abkürzungen, um unser Gefühl zu beeinflussen. Aber haben wir denn Einfluss auf unsere Gefühle? Natürlich haben wir Einfluss auf unsere Gefühle. Wo sehen wir das? Wo wird dieser Zusammenhang zum ersten Mal in der Schrift gelehrt, wie wir die indirekt und damit doch sehr direkt Einfluss nehmen können auf unser Gefühl? Ganz genau. Kain ist richtig sauer. Er ist richtig zornig. Ja, weil eben sein Opfer von Gott nicht angenommen wurde. Und er glaubt, er hat es verdient. Ja? Wenn er so ein Fruchtopfer bringt, dann muss es genauso gut sein, wie das, was sein immer ja, besserwisserischer, das habe ich jetzt voll reingelegt, das steht nicht da, Bruder, ja, der alles immer so toll macht und immer so perfekt ist. Ja? Dieses Opfer, ja, was der gebracht hat, muss auch mein Opfer ganz genauso gut sein. Und er wird richtig zornig darüber. Ja, er hat schlechte Gefühle. Sein Angesicht ist gesenkt. Ja, man kann es auch, ich sage dann immer ganz schnell, nicht jede Depression ist durch Zorn, durch ungebremsten Zorn wie bei Kain ausgelöst. Aber, ihr Lieben, man darf auch bitte die Wahrheit sagen müssen, einige Depressionen sind durch diesen Zorn ausgelöst, weil ich eben nicht das bekomme, von dem ich glaube, dass ich es verdient hätte. Aber das jetzt nur am Rande. Aber in dieser ersten Seelsorge Gottes an Kain, was macht Gott dem Kain deutlich? Schlag es mal auf in 1. Mose 4. Und der Herr sprach zu Kain, Vers 6, warum bist du zornig? Warum hast du so viele schlechte Gefühle und warum hat sich dein Angesicht so gesenkt? Warum bist du so deprimiert? Ist es nicht so? Und jetzt kommt der Schlüssel. Wenn du Recht tust, erhebt sich dein Angesicht. Das heißt, ja, ich habe keinen direkten Einfluss auf meine Gefühle, es sei denn, ich missbrauche Drogen oder Medikamente oder Musik oder sonst was. Und doch, ich habe direkten Einfluss auf meine Gefühle. Wenn ich nämlich was tue, wenn ich das, was richtig, was gut und was wohllautend ist, wenn ich dem nacheifere, wenn ich das tue, auch wirklich umsetze, nicht nur davon rede, wenn ich das tue, erhebt sich mein Angesicht. Das ist einfach so. Das ist ein Prinzip, was Gott in diese Schöpfung gelegt hat. Wir müssen die biblische Urgeschichte nicht nur den Kindern in der Kinderstunde beibringen, wir müssen sie auch selbst gut verinnerlichen. Weil das sind die Grundprinzipien fürs Leben. Und Gott schenkt so viel Gnade da rein, wenn wir das lernen. Ja, wenn ich das Richtige tue, dann erhebt sich mein Angesicht. Heißt mit anderen Worten, wenn ich meinem ehemaligen Widersacher und manchmal nach Römer 12 sogar meinem derzeitigen Widersacher Gutes tue, was passiert dann? Aber das soll nicht dein erstes Motiv sein. Dein erstes Motiv soll Gott sein. Aber dann tut dir das auch gut. Ja, dann kommst du raus aus deinem Loch von Selbstmitleid und tatsächlicher oder vermeintlicher Opferrolle. Du kommst da raus. Ja, dein Angesicht wird sich erheben, weil du das tust, was richtig ist, was Gott ehrt. Und das macht Freude. Das ist ein Prinzip, das wirst du nicht auflösen können. Ja, es gibt keinen Rat gegen den Herrn. Wenn wir wirklich die Versöhnung mit unserem Nächsten suchen, dann müssen wir auch dieses Prinzip des Ablegens und Anziehens nicht nur auf unser Denken, nicht nur auf unser Reden, sondern auch auf unser Handeln ausweiten. Wir müssen denjenigen anders behandeln. C.S. Lewis hat das mal wie folgt zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere aus Mere Christianity oder auf Deutsch ein ganz anderer Titel, Pardon, ich bin Christ. Verschwende deine Zeit nicht mit dem Nachdenken über die Frage, ob du deinen Nächsten liebst oder nicht. Handle so, als ob du ihn wirklich liebst. Sobald du das tust, entdeckst du eines der größten Geheimnisse. Wenn du dich so verhältst, als liebst du jemanden, wirst du bald dahin gelangen, ihn wirklich zu lieben. Manche wenden vielleicht an der Stelle immer wieder ein, nee, das kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht jemanden praktisch lieben, wenn mein Gefühl gar nicht mit dabei ist. Das ist doch Heuchelei. Ich werde nicht müde, diesen Irrtum immer wieder zu korrigieren. Gegen sein Gefühl zu handeln, hat nichts mit Heuchelei zu tun.
gegen sein Gefühl zu handeln, hat was mit Gehorsam und Disziplin zu tun. Heuchelei wäre, wenn ich etwas widerwillig tue, aber gleichzeitig, ja, der Inges so vorspiele, als hätte ich den größten Genuss dabei. Das ist Heuchelei. Versteht ihr? Wenn ich falsche Gefühle vorspiele, das ist Heuchelei. Aber wenn ich gegen meine Gefühle handle, das ist niemals Heuchelei. Immer wieder das klassische Beispiel, der Herr Jesus hatte nicht das beste Gefühl dabei, für uns ans Kreuz zu gehen. Aber der Jesus hat nie gesündigt. Und das heißt, er hat auch nie geheuchelt, indem er sein Leben für uns gegeben hat und sich vom Vater hat abtrennen lassen. Ja. Heuchelei ist das Vorgeben falscher Gefühle, aber keinesfalls der Gehorsam wider unser Gefühl. Und liebevolle Taten können noch viel mehr tun, als einfach nur unsere Gefühle verändern. Liebevolle Taten können auch auf eine unmissverständliche Art und Weise die Realität kommunizieren, dass du wirklich vergeben hast und dass du wirklich an Versöhnung Interesse hast. Ich lese euch eine kurze Geschichte vor von Thomas Edison. Kennt jemand Thomas Edison? Der kommt leider momentan jetzt erst aus der Mode, weil er hat die Glühlampe unter anderem erfunden. Und wir wechseln nach und nach jetzt wirklich die letzten Glühlampen in unseren Häusern, nicht nur gegen Energiespar, sondern auch gegen LED-Lampen aus. Ja, der wäre total aus dem Häuschen, nicht vor Zorn, sondern vor Freude, was wir noch alles in Gottes Schöpfung entdecken konnten, wie man Licht auch zum Leuchten bringen kann. Aber Edison hat die Glühlampe entdeckt und hat auch dieses Prinzip von Vergebung und Versöhnung mit die besten und vortrefflichsten Wissenschaftler, waren überzeugte Christen, verstanden. Als er mit seinem Team die Glühlampe entwickelte, benötigte er hunderte von Stunden, um ein gebrauchsfertiges Muster zu bauen. Hunderte von Stunden mit einem Team. Und als es endlich fertig war, übergab Edison die Glühlampe einem jungen Laufburschen und bat ihn, sie nach oben ins Testlabor zu bringen. Als der Junge sich umdrehte, um auf die Treppe hinaufzusteigen, stolperte er und die Glühlampe zerbrach auf den Stufen. Doch anstatt den Jungen auszuschimpfen, beruhigte Edison ihn. Dann wies er sein Team an, eine neue Lampe anzufertigen. Und als diese nach ein paar Tagen fertig war, bewies er stattdessen höchst eindrücklich, dass er dem Jungen wirklich vergeben hatte. Er ging nämlich eben zu diesem Jungen hin, überreichte ihm die Glühlampe und sagte, bitte bring sie hinauf ins Testlabor. Was muss dieser Junge empfunden haben? Er wusste ganz genau, dass es nicht verdient hatte, dass man ihm nochmal diese Aufgabe anvertraut. Aber genau das geschah. Edison gab ihm die Glühlampe, als wäre nie zuvor etwas geschehen. Nichts anderes hätte diesen Jungen eindrücklicher, schneller und besser zeigen können, was Vergebung und was Versöhnung ist und wie man ihn wieder ins Team integriert. Wie viel mehr müssen wir, die wir mit Gott versöhnt wurden, eilen, unsere Vergebung durch handfeste Taten auch anderen zu erweisen. Und damit möchte ich schließen, diesen letzten Teil über Versöhnung. Denn dieses Beispiel, ihr Lieben, macht deutlich, dass ähnlich wie der Moment der Vergebung auch der Prozess der Versöhnung im Letzten genau dazu dienen soll. Nicht nur, dass mein Verhältnis wieder mit dem Sebastian gut wird, was gut ist, preis dem Herrn, oder mit dem Benjamin oder Gott sei Dank, soweit ich weiß, mit allen euch hier im Raum. Das ist nicht das eigentliche Ziel von Versöhnung, sondern echte Versöhnung ist ein einzigartiges Werkzeug, was Gott dir in die Hände gelegt hat, um die Gnade, die er dir erwiesen hat, in dieser Welt sichtbar werden und spürbar werden zu lassen. Ähnlich wie bei Vergebung geht es bei Versöhnung als erstes und als letztes nicht um uns, sondern wenn du so versöhnst, wie zum Beispiel ein Edison diesen Jungen versöhnte, dann kriegst du eine einmalige Gelegenheit, nicht einmalig im zeitlichen Sinne, sondern einmalig in ihrer Größe, ein einmaliges Werkzeug an die Hand, Christus mit seinem ganzen Wesen in dieser leidenden, sterbenden Welt sichtbar und spürbar werden zu lassen. Versöhnung dient nicht einfach nur meinem Wohlbefinden. Und das ist, ihr Lieben, zum Heulen, dass viel Literatur zu Vergebung und Versöhnung eben mit diesem Gedanken beginnt und schließt. Versöhnung macht dich frei. Versöhnung tut dir gut. Versöhnung hilft dir zu einem schönen Leben. Nein, Versöhnung, ihr Lieben, stellt das Wesen Gottes in dieser leidenden Welt zur Schau. Versöhnung verherrlicht den Herrn der Versöhnung. Versöhnung ist wahrer Gottesdienst. Damit sind wir eigentlich am Ende angekommen von dieser mehrteiligen Reihe der biblischen Konfliktlösung. Ich will aber, weil ich schon damit gerechnet habe, dass wir heute Abend noch ein bisschen mehr Zeit haben, das sollte eigentlich das letzte Mal noch folgen, schon sich anschließen, aber das hat nicht gereicht, die Zeit, aber diesmal haben wir dadurch mehr Zeit. Und ich will euch noch zum Schluss ein Werkzeug zur Problemlösung an die Hand geben, wenn es um materielle Dinge geht. Weil was wir bis jetzt besprochen haben, das waren ja alles persönliche Differenzen, die man miteinander haben kann und wie man damit umgeht. Aber ihr Lieben, manchmal geht es ja auch um handfeste Auseinandersetzungen, um materielle Dinge, wie zum Beispiel zwei Freunde können sich nicht darauf einigen, wer die Kosten für eine Reparatur tragen soll. Oder zwei Geschäftsleute interpretieren einen Vertrag total unterschiedlich und wissen nicht, ja, wie man die Verbindlichkeiten füreinander sind. Oder Nachbarn streiten sich darüber, ob der Zaun überhaupt repariert werden soll und wer die Kosten bezahlen soll. Oder, und das soll das Beispiel hier sein, Eheleute geraten in Streit darüber, wie und wo der Urlaub verbracht werden soll. Versteht? Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Martin und Petra wieder, ja, das sind die Standardnamen. Martin und Petra sind seit 12 Jahren verheiratet und gerieten kürzlich in eine handfeste Auseinandersetzung darüber, wie sie ihren Sommerurlaub verbringen sollen. Martin wollte mit seiner Frau und den beiden Kindern, die waren im Teenie-Alter, am liebsten an den Strand, ans Meer fahren und die Beine hochlegen. Petra wollte aber die Eltern von ihm und von ihr in Bayern und in Baden-Württemberg besuchen. Traurigerweise wurde die Diskussion immer hitziger und wenn immer das Thema zur Sprache kam und schlussendlich beschuldigten sich beide, selbstsüchtig, lieblos und unsensibel zu sein, und ihre wiederholten Diskussionen endeten immer wieder im Zorn und in Tränen, gefolgt von einer 24-stündigen Eiszeit. Schlussendlich entschließen sich die beiden dann, Hilfe bei ihrem Hauskreisleiter Hans zu suchen. Versteht? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Dieser handelte dann mit Weisheit und Verstand und er zeigte Martin und Petra als erstes erstmal, wie sündig die Art und Weise war, wie sie mit der Auseinandersetzung umgegangen sind. Jeder dachte nur an sich, ja, jeder wollte selbst Recht haben und er war tatsächlich in der Lage, ihnen zu zeigen, wie selbstsüchtig sie da dran gegangen sind, und die beiden haben Buße getan, die haben sich beide die Schuld bekannt und die haben einander um Vergebung gebeten und die haben auch einander versöhnt. Okay? Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir in unserem Studium gekommen sind. Aber wisst ihr was? Die beiden müssen immer noch in Urlaub fahren. Und die haben sich jetzt immer noch nicht entschieden, wie sie das nun machen. Und das soll jetzt diese letzte Viertelstunde, dazu soll die dienen. Wie kommt man jetzt zu einer guten Entscheidung? Ja, weil irgendwo müssen sie ja nun mal hinfahren in Urlaub. Ja. Gib Gott die Ehre, haben sie gemacht. Zuerst nach ihrem Balken im eigenen Auge greifen, haben sie gemacht. Sanftmut im Umgang miteinander bei der Zurechtbringung üben, haben sie gemacht. Sich versöhnen, haben sie gemacht. Aber am Ende müssen sie immer noch in Urlaub fahren. Fahren sie jetzt an die Ostsee oder fahren sie nach Bayern oder Baden-Württemberg? Und dieses Modell, das habe ich euch hinten auf eurem Blatt, das kommt von Ken Sandy, dargestellt, wie man bei Auseinandersetzungen zu einer guten Entscheidung finden kann. Der zeigt oben den Diskussionsgegenstand. Also, ja, wir wollen gemeinsam in Urlaub fahren oder wir müssen gemeinsam in Urlaub fahren. Ja, und dann gibt es die Position A von dem Martin, ja, der will an die See, und die Position B von der Petra, die will zu den Eltern und Schwiegereltern. Darunter verbergen sich Interessen und das Ziel ist eine gemeinsame Position. Also die Position ist klar, der eine will an die See, der andere will nach Bayern und nach Baden-Württemberg. Das sind die Positionen. Die Interessen, das sind die Gründe, die Argumente und die Motive, die zur Position führen. Könnt ihr verstehen? Ja, jeder hat ja einen Grund, ja, ein Motiv, ein Argument für seine Position. Und die gemeinsame Position, die gilt es natürlich zu finden. Und ihr Lieben, ich kann das schon gleich vorwegnehmen, die Kunst dieser erfolgreichen Entscheidungsfindung, die besteht in dem behutsamen Verstehen und in dem demütigen Verlangen danach, die Interessen des anderen zu verstehen, um zu einer Lösung zu gelangen, die beide zufriedenstellen. Ich will es einfach mal ein bisschen abkürzen. Meistens sehen wir nur A oder B, nur diese beiden Positionen. Und wir denken auf, darf ich das sagen, Teufel komm raus, es muss meine Position B werden, sonst kann ich nicht leben. Ja, und der andere denkt genau das Gleiche. Aber wir versäumen es oft, hinter den Positionen auch das Interesse zu sehen, die Motive zu sehen, die zu der Position führen. Und es ist essentiell wichtig, dass wir einen Schritt tiefer gehen und die Liebe aufwenden, die Motive des anderen natürlich nicht zu beurteilen, sprich einfach ihm in die Schuhe zu schieben, wie das leider sehr oft passiert. Ja, bist du so selbstsüchtig? Deswegen willst du an die See fahren? Dann unterstelle ich ihm einfach Motive. Ist das wirklich sein Motiv? Ist es Selbstsucht? Ja, der Schlüssel liegt darin, dass wir die Interessen studieren und auch wirklich gut kommunizieren. Und da gibt es ein biblisches Prinzip dahinter. Schlag mal Philipper 2, Vers 4 auf. In Philipper 2, Vers 4 heißt es, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Die englische Übersetzung macht es noch schöner, die sagt, ein jeder sehe nicht nur auf seine eigenen Interessen, sondern auch auf die Interessen des Anderen. Also es geht ein Stück tiefer, versteht ihr? Nicht nur die Positionen, Strand, Berge oder ja, Wasser, Schwiegereltern, sondern es geht um die Interessen des anderen. Auf die Interessen des anderen Acht zu geben, ist nicht nur ein bloßer, schöner, christlicher Imperativ, sondern das ist ein Gebot, das sich unmittelbar aus dem Evangelium ergibt, das an uns wirksam geworden ist. Lest einfach mal weiter. Habt diese Gesinnung in euch, auf das Interesse des anderen zu achten. Warum? Weil diese Gesinnung war auch in Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt oder festhielt, sagt Luther, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wie können nun Martin und Petra zu einer Entscheidung kommen? Ihr versteht, wo wir angelangt sind. Ja? Dass sie Buße getan haben über ihren Streit, das ist schon längst vorbei. Aber sie müssen ja jetzt noch zu einer Entscheidung kommen. Wie können sie jetzt zu einer Entscheidung kommen, die Gott ehrt und gleichzeitig von einem gegenseitigen Verständnis für die Interessen des anderen geprägt ist und auch den ehelichen Frieden reflektiert? Was wird das Erste sein, was notwendig ist? wenn wir auf die Interessen des anderen achten sollen. Der andere muss Gelegenheit bekommen, nicht nur seine Position, sondern sein Interesse darzulegen. Ich habe doch meistens schon längst entschieden, was sein Interesse ist. Der ist so selbstsüchtig. Sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich habe mich doch schon längst festgelegt. Ja, das ist die Selbstsucht zum Beispiel. Dass es einfach nur seine Selbstsucht geschuldet ist, dass er mir nicht dienen will. Aber vielleicht habe ich seine Interessen gar nicht verstanden. Es muss, wenn ich wirklich die Interessen des anderen höher achten möchte als die eigenen, muss ich sein Interesse kennenlernen. Und da kann der Hans, ja, also das sind alles fiktive Personen, da kann der Hans als Hauskreisleiter jetzt eine super Rolle spielen. Der Hans, der kann tatsächlich erst einmal Philipper 2 nehmen und kann den beiden zeigen, hallo, ihr müsst um Christi willen die Interessen des anderen erkennen und hochachten. Das ist kein Wunsch des Herrn Jesus. Das ist ein Befehl und ein Verknüpfter mit dem Evangelium. Ja, Römer 12, Vers 10 kann der Hans den beiden auch vorlesen und sagen, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander in Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehen. Ja, ich hatte schon mal so einen Fall. Ich glaube, ich habe es nicht besonders tiefgehend gelöst, aber ich habe es so ähnlich gelöst. Ja, ich sage euch das kurz. Ihr kennt die beiden, deswegen darf ich ihren Namen jetzt hier nicht nennen. Das übrigens mal als Klammer, wenn ich Namen hier nenne, auch von real existierenden Personen, dann immer nur, wenn ich weiß, die sind mir total wohlgesonnen und die vertragen das auch und die, ja, denen hilft das auch. Ja, ich tue das nie, um jemanden damit irgendwie übel mitzuspielen. Aber wenn es tatsächlich real existierende Personen sind und da ist das Verhältnis nicht gut oder es ist tatsächlich eine Sünde im Raum, erinnert mich ruhig daran, aber dann möchte ich niemals solche Namen nennen, das ist ganz klar. Aber es gab ein Ehepaar, die haben sich sehr darüber gestritten, in welche Gemeinde sie gehen sollen. Und ich war noch nicht ganz so weit in meinem Wissen vom Wort her, wie hilft man bei biblischer Konfliktlösung. Wisst ihr, wie ich vorgegangen bin? Ich habe ihnen das genauso gezeigt, ja, was da steht, und habe ihnen dann noch Epheser 5 gezeigt, ja, der Mann, der soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, wenn du wirklich Christus ehren willst, dann musst du ja das tun, was deine Frau will. Und die Frau sollte zu der Erkenntnis kommen, wenn du wirklich Christus ehren willst, dann sollst du dich ja unterstellen, unterordnen. Das heißt, du sollst das tun, was dein Mann will. Und ihr Lieben, so unbedarften, naiven Friedensstiftern wie mir gibt Gott manchmal Gnade. Und wisst ihr, was am Ende von dem Gespräch rauskam? Die wollten wirklich beide das Gegenteil. Der Mann wollte nachher in die Gemeinde seiner Frau und die Frau wollte nachher in die Gemeinde, wo der Mann eigentlich ursprünglich hin wollte. Ja, dann hat man wieder ein Problem. Aber Gott segnet manchmal so einfältige Friedensstifter und dann habe ich gesagt, ja, dann ist doch gar kein Problem. Der Mann hat die Führung. Dann muss das geschehen, was der Mann sagt, richtig? Und was sagte der Mann? Der Wille der Frau geschehe. Das war doch eine super Konfliktlösung, oder? Also ich fand das total toll und es hat tatsächlich funktioniert und die beiden sind heute noch in der Gemeinde, in der die Frau tatsächlich hin wollte. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, machen wir eine Klammer dazu, ich hatte auch einen Hintergedanken. Ich kannte beide Gemeinden und ich wusste, die Frau hatte recht. Klammer zu. Ja. Aber jetzt mal hier, das nur mal zum Aufwachen, jetzt mal hier zu diesem Prinzip, wie studiere ich tatsächlich das Interesse des anderen, nicht nur die Position. Ich habe ja nur die beiden Positionen miteinander ja, verglichen und habe dann gesagt, hey, ehre den anderen. Es hat in dem Fall echt gut funktioniert. Aber hier soll es jetzt darum gehen, das Interesse des anderen zu verstehen. Also was macht der Hans? Der Hans bittet die Petra, ihre Position, ihr Interesse ausführlich darzulegen. Und er bittet gleichzeitig den Martin, jetzt erstmal in Ruhe zuzuhören, warum die Petra wirklich zu den Eltern und Schwiegereltern fahren möchte. Und während sie das machen, passiert Folgendes, das seht ihr dann in dem zweiten Kasten. Die Petra bekommt die Gelegenheit zu sagen, der Grund, warum ich gerne zu meinen Eltern fahren möchte, ist, die werden immer älter. Und wer weiß, ob wir sie nochmal als Familie besuchen können. Ein weiterer Grund, ein Interesse, was die Petra hatte, war, sie wollte die Eltern besuchen, damit sie dort gemeinsame Erinnerungen prägen. Und ein weiteres Interesse, die Petra hat wohl offensichtlich mehr die Finanzen der Familie im Blick gehabt, es ist auch viel billiger. In der Hochsaison in Urlaub zu fahren an die Ostsee, nichts Dümmeres kann man machen, weil das ist sowas von teuer. Ja, das waren ihre Interessen. Aber es ging nicht nur darum, die Interessen jetzt auszutauschen, sondern der Hans ermutigt auch den Martin, wirklich gut zuzuhören. So weit, dass er die Position von der Petra wiederholen sollte. Auf einmal merkt man, oh, der konnte gar nicht die ganze Position richtig wiederholen, weil es war noch nicht ganz geklärt. Er hat die Interessen der Petra doch noch nicht ganz verstanden. Und das kannst du als Friedensstifter erreichen, indem du einfach mal dann den Martin erklären lässt. Jetzt erklär mal, was ist wirklich der Grund? Was sind die Interessen deiner Frau, warum sie zu den Eltern fahren möchte? Habt ihr das Prinzip verstanden? Dann hat sich noch mehr geklärt. Und auf einmal konnte die Petra sagen, ich fühle mich zum ersten Mal, auch wenn sie noch keine Lösung hatten, ich fühle mich richtig verstanden von meinem Mann. Und natürlich geschah dann auch das Umgekehrte. Ja, dann sollte der Martin Gelegenheit haben, tatsächlich mal ausführlich zu erklären, was auf seinem Herzen ist, ja, warum er dieses Ziel verfolgt, in den Urlaub an die See zu fahren. Und dann wurde klar, er wollte eine exklusive Zeit nur mit den Vieren, weil er glaubt, wenn die Eltern dabei sind und die Schwiegereltern, dann ist das nicht das Gleiche wie diese prägende Erfahrung als Familie. Und da hat er auch recht. Ein weiteres Motiv war, dass er sich bei den Eltern nie so richtig erholen kann und er ist so fertig von der Arbeit, ja, er hat einen strammen Tag gehabt und er kann er nie die Beine hochlegen, weil die Eltern, die wollen dann immer was unternehmen und das nie einfach mal Ruhe, ja, und Beine hochlegen. Das wurde dann auch deutlich. Und ein Argument von ihm war auch, die Eltern besuchen wir doch sowieso jedes Weihnachten. Ja, warum jetzt auch noch im Sommer Urlaub? Und genau das Gleiche, die Frau sollte das auch erwidern, ohne zu kritisieren übrigens dabei, sondern einfach nur, damit sie wirklich versteht, was seine Interessen sind. Und damit, ihr Lieben, hatten beide, Hans und Petra, dieses wichtige Ziel zum ersten Mal erreicht, zum ersten Mal verstanden sie sich gegenseitig, ihre Interessen, nicht nur die Positionen, die Interessen. Und sie fühlten sich auch verstanden. Später erzählten Martin und Petra übrigens, dass diese halbe Stunde des gegenseitigen Austauschens, was ein bisschen aufwendig war, so richtig gut zu kommunizieren, die besten 30 Minuten waren, die sie seit langem miteinander verbrachten. Und Martin war bewegt von der offensichtlichen Liebe, die Petra für die Mutter, für seine Mutter und für seinen Vater zeigte. Er war auch beeindruckt von dem Wunsch seiner Frau, dass die Kinder die Beziehung zu den beiden Großeltern vertiefen sollen. Und Petra hingegen, die war erst voreingenommen für selbstsüchtige Motive ihrem Mann gegenüber, hatte geglaubt, er will einfach nur sein Wille geschehe, aber sie war beeindruckt von diesem Wunsch des Mannes, dass die Familie durch eine exklusive Zeit von 4 Leuten stärker zusammenwachsen sollte. Das hatte sie gar nicht auf dem Schirm, dieses Ziel. Oder sie erkannte auch, dass die Arbeitsbelastung ihres Mannes, dass sie die unterschätzt hatte und dass der Besuch bei den Eltern nicht zwingend wirklich die beste Erholung für ihren Mann bedeutet. Sie begannen, nicht nur die Interessen voneinander zu verstehen, sondern auch nachzuvollziehen. Und auf einmal, und da passierte interessanterweise das Gleiche, hatte Martin den Wunsch, ja, dass seine Frau und die Kinder mehr Zeit mit den Eltern verbringen und gleichzeitig bekam Petra den Wunsch, dass der Martin mehr Ruhe und Erholung bekommt, weil sie einander mehr verstanden haben. Ein jeder sehe nicht nur auf das Interesse des einen, sein eigenes Interesse, sondern auch auf das Interesse des anderen. Während sie sich so unterhielten, hat dann der Hauskreisleiter, der Hans, die beiden ermutigt zu beten, und Gott für das Einfühlungsvermögen, was er ihnen geschenkt hat, zu danken und Gott auch zu bitten, dass sie zu einer weisen Entscheidung kommen. Und ihr Lieben, bis zu dem Punkt waren Martin und Petra eigentlich den entscheidenden Schritt gegangen. Die Entscheidung, das merkt ihr ja jetzt schon, die jetzt kommt, ist gar nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste war, sie haben Christus geehrt, indem sie nicht nur auf ihre Interessen bedacht waren, sondern auch auf die Interessen des anderen. Egal wie die Entscheidung jetzt ausfallen würde. Doch die Entscheidung, die sie dann getroffen haben, die konnte sich auch zeigen lassen. Was haben sie gemacht? Ganz einfach. Sie sind nach Bayern gefahren, haben die Hälfte des Sommerurlaubs in Baden-Württemberg bei den Schwiegereltern und den Eltern verbracht und die andere Hälfte sind sie an einem ganz abgelegenen, preiswerten Bergsee gefahren in Bayern und haben dort die andere Hälfte Erholung zubringen können. Natürlich gibt es nicht immer so einen Happy End oder natürlich gibt es nicht jede Entscheidung, wo man diese zwei Positionen so schön integrieren kann, also dass aus A und B C wird. Manchmal muss man sich auch für entweder A oder B entscheiden. Doch das Entscheidende, und das wird in dem Beispiel deutlich, war nicht der gefundene Kompromiss, sondern das Entscheidende war, dass die beiden das Wort Gottes ernst genommen haben und sich die Zeit genommen haben, nicht nur ihre Positionen gegeneinander durchzusetzen, sondern zu studieren, was ist wirklich das Interesse des anderen und ihm keine einfach nur selbstsüchtigen Motive zu unterstellen, sondern freundlich, mitfühlsam, teilnahmsvoll, aufgeschlossen die Interessen des anderen zu studieren und zu verstehen und so auf die Art und Weise Gott zu verherrlichen, indem man dem anderen den Vorzug gibt. Unser Studium, und damit komme ich zum Schluss, begann mit einer Lektion, abgesehen jetzt mal davon, dass wir über das Herz gesprochen haben, und zwar, dass wir, so wie das Kolosser 3 sagt, als Auserwählte, als Heilige, als geliebte Kinder Gottes unser erstes Interesse darauf legen sollen, nicht für uns zu leben, sondern für den Herrn Jesus zu leben, ihn darzustellen. Und nicht zuletzt sind Auseinandersetzungen, Konflikte, die unumgänglich sind in dieser Welt. Das ist eine Illusion, ja, wenn ich glaube, ich könnte in dieser gefallenen Welt ohne Auseinandersetzung leben. Und nicht zuletzt, ihr Lieben, und das ist mir wirklich am allerwichtigsten geworden in diesem Studium, nicht, dass es Lösungen gibt, nicht nur, dass wir unwahrscheinlich viel Weisheit vom Wort Gottes an die Hand bekommen haben, wie wir mit Konflikten gut umgehen sollen, dass wir zuerst nach dem Balken in unserem eigenen Auge greifen, dass wir ja mit Liebe und Sanftmut versuchen, danach erst einen anderen zurechtzubringen, dass wir wirklich von der Bibel her verstehen, so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat, dass wir zu einem feinen, auf das Interesse des anderen gerichteten Versöhnungsprozess oder, jetzt habe ich zwei Sachen zusammen, können wir sagen, Versöhnungsprozess gelangen, wie wir es eben dargestellt haben. Ja, das ist alles wichtig. Aber ihr Lieben, ich hoffe und bete darum, dass uns eins in diesem Studium am wichtigsten geworden ist. Konflikte sind Gelegenheiten. Konflikte sind Gelegenheiten, das Wesen unseres Herrn Jesus Christus in dieser Welt darzustellen. Egal, ob der andere einsichtig ist oder nicht. Auf vielfältigste Art und Weise, indem ich zum Beispiel 1. Petrus 4, Sünde, mit Liebe zudecke, aber auch, dass ich, ja wie Christus, mit Sanftmut zurechtbringe, aber auch, dass ich wie Christus von Herzen vergebe, in die Tiefen des Meeres die Sünde versenke, aber auch, dass ich von Herzen einen Versöhnungsprozess anstrebe. Gott sagt nicht, ich vergebe dir, Inge, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein. Er vergibt dir die Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und er weiß, was noch alles auf ihn zukommt, und da könnte ich meinen Namen auch einsetzen, und will trotzdem in Versöhnung mit dir leben. Und wenn wir das tun, ihr Lieben, wenn wir deswegen zum Beispiel, wie wir es heute gehört haben, Versöhnung anstreben, haben wir ein einzigartiges Mittel, um den Herrn Jesus Christus darzustellen und auch zu verherrlichen. Und das, ihr Lieben, das ist der Sinn des Lebens. Das ist der Grund, warum Gott uns Leben geschenkt hat. Damit wir um seines Ruhms willen, um seiner Ehre willen leben. Und das tun wir, indem wir ihn in dieser Welt reflektieren. Und das können wir, Gott sei Dank, auch in einer gefallenen Welt, die immer noch mit Konflikten kämpft. Amen. Amen.
bete ich noch mit uns und dann schließen wir damit. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir als allererstes für dich, für deine Person, für das, was du getan hast und das aus deinem Wesen heraus. Du bist wirklich selbstlos, du hast nicht auf dich geachtet, du hast deine Herrlichkeit nicht wie in einen Raub festgehalten. Du bist in diese Welt gekommen, hast dich selbst entäußert, indem du Mensch geworden bist, indem du gedient hast, indem du dich sogar bis zum Tod entäußert hast, um uns zu versöhnen, Herr, durch dein Blut. Du hast ja sogar diesen schmachvollen Tod am Kreuz, ja, diese Kreuzigung auf dich genommen. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir können dir nichts anderes, als einfach nur unseren einfältigen Dank zu bringen. Wir haben nichts anderes in unseren Händen. Aber gleichzeitig beschenkst du uns jetzt mit der Möglichkeit, dir nachzutun, dir nachzueifern, uns verändern zu lassen in dein Bild, hast uns damit mit unwahrscheinlich viel Weisheit ausgestattet durch dein Wort. Vergib uns unsere Schuld auch daran, dass wir oft deine Weisheit nicht kennen, nicht studieren oder auch nicht präsent haben, wenn wir sie brauchen. Aber wir danken dir, Herr, dass du uns so umfassend darüber informierst, wie wir mit Konflikten umzugehen haben, so dass es wirklich zum Besten dient, ja, dass es dich ehrt, dass es dem anderen und auch zum Schluss auch uns selbst tatsächlich zum Besten ist. Aber hab auch herzlich Dank, dass du alles in dieser Welt gebrauchst, um dir Ehre zu machen und dass du uns so adelst, dass wir auch mit Konflikten so umgehen können, dass du verherrlicht wirst. Und darum bitten wir dich um deine Gnade, dass das nicht nur ja, Erkenntnis bleibt in unserem Leben, sondern wirklich zur Tat wird, wirklich zur Realität wird, dass wir in erlösten Beziehungen miteinander leben, die dich verherrlichen, Herr, weil du würdig bist.